Ach, der ländliche Raum in Thüringen, der ist herrlich. Und Thüringen ist ja geprägt vom ländlichen Raum. Das ist Gemütlichkeit, das ist Geruhsamkeit, das ist ein geruhsames Leben, was möglich sein. Das musste doch möglich sein auf der grünen Insel der Glückseligen. Wenn da nicht nochmal so ein paar Typen ein paar Sachen auskramen würden und uns ständig vor Augen halten würden, dass die Welt nicht nur an die Tür klopft, sondern die ist schon da. Es ist nicht nur die Mafia da, das sind Menschen, das sind Kulturen, das ist alles, das regt einen doch alles so dermaßen auf. Und wenn ich wieder runterkommen will, dann lade ich mir zwei Typen ein, die cool geblieben sind, obwohl sie so einen harten Job machen. Die Rede ist von Axel Hämmerling und Ludwig Kenzer. Axel Hämmerling und Ludwig Kenzer, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Moin.
Ihr seid die wenigen. Es ist ja eine Thüringer Journalistenrunde, die wir machen. Es gibt ja nicht allzu viele, die tatsächlich diesen Recherchejournalismus machen. In Thüringen, die ist eine Handvoll oder ist es ein Dutzend? Wie viele Leute sind es, Ludwig?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, es gibt immer wieder mal Geschichten, wo ein Kollege tatsächlich die Zeit hat, eine Sache auszugraben. Aber so wie wir das, sagen wir mal, so strukturiert und dauerhaft, ist es in Thüringen, glaube ich, für die anderen Kollegen schwierig, einfach von den Umständen. Wir können uns das glücklicherweise aufgrund unseres Arbeitgebers leisten.
Euer Arbeitgeber, steht der zu euch? Boris Lochthofen ist ja euer Vorgesetzter. Steht der zu euch oder ist er so ein Tomburo, der euch dann, wenn es mal drauf ankommt, in den Arsch tritt? Also das muss man ja thematisieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter Beschuss. Wie loyal ist euer Arbeitgeber? Also ihr müsst natürlich sagen, ist er, aber ich kann es ja in euren Augen die Wahrheit ablesen.
Ja, Axel. Also beklagen können wir uns beim besten Willen.
Guck dir in die Augen.
Ja, und ganz, ganz tief. Nein, jetzt ohne Spaß. Das ist, also jederzeit steht er hinter uns, sagt er auch, macht er auch ganz deutlich. Also gerade wenn es darum geht, wenn die Mafia sich wehrt, die wehrt sich ja juristisch in der Regel, also nicht körperlich und nicht gewalttätig, sondern vor allem juristisch. Und da sagt er, nein, solange ihr vernünftig arbeitet, solange ihr vernünftig recherchiert, stehe ich 100% hinter euch. Und bisher war das auch so?
Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, das gilt eigentlich für das ganze Haus, also für den gesamten MDR Thüringen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Menschen, die vielleicht manchmal so ein bisschen kritisch da, das ist auch völlig okay, man kann ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren, das ist gar keine Frage. Aber zum Beispiel eben, was diese Fragen von Journalismus betrifft, die wir betreiben oder andere Kolleginnen und Kollegen von uns, nicht nur hier am Standort in Erfurt, sondern auch in den anderen Bereichen, da haben wir doch oft viel, viel Zuspruch erfahren. Also wenn es zum Beispiel mal kritisch wurde, auf juristischer Seite zum Beispiel kritisch wurde, wenn Leute uns verklagt haben und wir dann vor Gericht gegangen sind. Weil das sind ja auch immer Kosten, die damit verbunden sind. Und da muss man sagen, haben wir in unserem Funkhausdirektor einen großen Unterstützer dieser Arbeit. Aber das gilt auch für die anderen Kollegen, die auch unterstützt werden, wenn sie Probleme bekommen.
Wie habt ihr das erlebt, die Diskussion? Also Tomburo, da gibt es ja Rücktrittsforderungen, sagen, wie kann der nur? Das ist aber ein schwieriges Feld. Da ist ja im Grunde ein Funktionär. Ist ja nicht nur Journalist, sondern der muss ja vermitteln, nach außen auftreten. Er hat Fach- und Dienstaufsicht und so. Das ist schwierig. Würdest du über Tomburo urteilen wollen oder sagst du, das kann ich nicht beurteilen? Oder sagst du, er hätte sich eigentlich hinter den Kollegen stellen müssen?
Naja, ich glaube, das ist natürlich immer eine Sache, das hängt immer ein Stück von der Situation ab, in der das hochkommt. Ich muss ganz ehrlich persönlich sagen, ich habe das, soweit ich das mitverfolgt habe, fand ich, das war einfach auch ein Stück Mücke-Elefant. Mhm. Ja? Und da hätte man, glaube ich, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in einer stillen Minute der Tomburo auch darüber nachdenkt, man sich vielleicht nicht wirklich hätte so provozieren lassen sollen und so aus der Reserve locken, sondern einfach da ein bisschen souveräner und einfach ein bisschen gelassener und ein bisschen cooler irgendwie damit umgehen und das mal so ein bisschen den Sturm vorüberziehen lassen. Ja, also das finde ich zum Beispiel wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Dann wären, glaube ich, alle auch etwas zufriedener und glücklicher rausgegangen. So ist jetzt eine Krise gemacht worden, sicherlich auch innerhalb des WDR, die man so ein bisschen selbst hausgemacht angefacht hat. Und das finde ich eigentlich schade, das hätte nicht sein müssen.
Da wäre ja eine größere Souveränität wünschenswert, weil der öffentliche rechtliche Rundfunk ist ein hohes Gut, wenn man sich das mal weltweit anschaut. So eine Dichte an Journalistinnen und Journalisten, an Reportern weltweit, die den Luxus haben, die Möglichkeit haben, seriös zu arbeiten, weil sie eben die Finanzierung haben, ist doch eigentlich ein Wert, den es zu verteidigen gibt. Warum lässt sich das so schwer kommunizieren? Dass das, obwohl natürlich der öffentliche rechtliche Rundfunk zu kritisieren ist, auch, aber grundsätzlich als Wert, als hohes Gut, das müsste doch eigentlich jeder verstehen, aber es wird nicht richtig vermittelt, Axel?
Na, ich weiß nicht, ob es an der Vermittlung liegt, sondern es ist ganz einfach, unsere Konsumenten, um es mal einfach zu machen, sind es gewöhnt, ich sage jetzt mal als Beispiel 19 Uhr das Thüringen-Journal anzumachen, im Fernsehen zu sehen, und sie fühlen sich gut informiert. Ja, da gibt's überhaupt nichts rumzudeuten. Es gibt alte Menschen, die uns gucken. Es gibt irre viele junge Leute, wo ich immer wieder erstaunt bin, ja. Und die gehen da raus, okay, ich bin gut informiert über Thüringen. So, und das ist halt eine Selbstverständlichkeit. Das stellt keiner in Frage. Und jetzt kommen, ich nenne die immer die Schreihälse, die vor allem in den sozialen Medien anfangen, Stunk zu machen. Ja, das sind ja solche Riesenblasen, von denen sich Herr Buchow ja hat auch treiben lassen. So sehe ich das ja. Die wahnsinnig laut sind, aber die sprechen natürlich nicht für die Allgemeinheit und schon gar nicht für die Mehrheit der ganzen Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen. Das heißt, die sind laut und damit denkt man, das ist eine Mehrheit. Ist er aber nicht. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Mhm. Und die setzen natürlich an bei Geld. Ja, da, warum müssen wir dafür bezahlen? Dann kommen sie mit ganz eigentümlichen Beispielen wie, da kommt ja nur Schlager und da kommt ja nur... Da fällt mir jetzt gar nichts ein vor Schreck und das ist alles ganz furchtbar, aber der Kern, diese Informationen, wo die Menschen wirklich von uns großen Nutzen ziehen und auch immer uns wieder bestärken drin, ja, und ich fühle mich gut informiert und das, ihr hört auch beide Seiten, also das, was ein öffentlicher Rundfunk ausmacht, das wollen die Menschen, ja, aber wenn natürlich einer kommt und sagt, ja, ihr macht ja nur Schlager und warum soll ich dafür zahlen, das ist eine Zwangsgebühr, das ist natürlich Humbug. Weil, wie du schon gesagt hast, gute Arbeit kostet Geld. Das ist überall so. Wenn ich in eine Billigschrauberwerkstatt gehe, ist mein Auto in einem halben Jahr wieder kaputt. Wenn ich in eine gehobenere Werkstatt gehe, gehe ich davon aus, dass es mindestens ein Jahr fährt. Ja,
und jetzt eine Luxuswerkstatt. Ich habe es schon mal gewusst. Ja, ja.
Ja, das ist jetzt hier wieder die Arroganz.
Ja, das ist so. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Nein, also ich gebe da Axel recht. Ich glaube, der positive Effekt, ich bin ja gerne immer so ein Mensch, der versucht einfach aus solchen Krisensituationen auch positive Seiten herauszuziehen. Und der positive Effekt ist wiederum der, dass es unter vielen Journalistinnen und Journalisten, Kollegen innerhalb der ARD auch natürlich jetzt dadurch auch mal eine Debatte gibt. Wo stehen wir? Was wollen wir? Wo muss es eigentlich hingehen? Das gilt auch für den MDR, das gilt aber für andere öffentlich-rechtliche Rundfunkstationen ja auch. Natürlich hat sich da auch im Laufe der letzten 50 Jahre in vielen Bereichen der ARD, aber das gilt auch für das ZDF, vieles eingefahren und es ist auch teilweise sicherlich auch in vielen Dingen manchmal sehr starr und sehr funktional und sehr so funktionärsmäßig. Mhm. Das liegt auch sicherlich an den Gremien und natürlich, dass halt in Politik, Gesellschaft über die Rundfunkräte mit so ein bisschen natürlich mit hineinreden können. Das ist ja auch grundsätzlich okay, weil das gehört einfach zum Kontrollorgan der ARD oder überhaupt der öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen dazu. Aber ich finde die Diskussion, die daraus jetzt entstanden ist, die finde ich schon mal ganz interessant, dass man einfach auch mal sagt, okay, wo wollen wir hin? Und da ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man sich eben da nicht treiben lässt und sagt, oh, weil die jetzt alle über uns herfallen, müssen wir jetzt permanent über alle Effizienzen und alle Effektivitäten diskutieren, ja, oder wir müssen, natürlich gibt es sicherlich Bereiche, wo man sagt, okay, müssen wir da jetzt mal vielleicht tatsächlich überlegen, müssen wir dafür Geld ausgeben, ja, nein, definitiv, gar keine Frage, ja, aber ich finde es vor allem die inhaltliche Diskussion, die ist ganz wichtig und da muss man ganz ehrlich sagen, wird tatsächlich in der ARD wirklich verdammt gute Arbeit geleistet. Das ist wirklich, natürlich sind auch Investigationen bei den Kollegen im privaten Bereich, aber dann eher im Printbereich mit Süddeutsche oder Spiegel oder anderen Sternen. Was das Thema lineare Medien wie Fernsehen oder Rundfunk betrifft, wird echter Investigationsjournalismus innerhalb der ARD gemacht und auch des ZDFs definitiv. Da können auch die privaten Fernsehanstalten schlicht und ergreifend nicht mithalten.
Weil es ein ganz anderes Wirtschaftskonzept ist. Es ist ja auch eure verdammte Aufgabe,
richtig,
das zu machen. Es ist euer Job und den kann man natürlich leidenschaftslos machen und irgendwie abliefern oder eben mit Leidenschaft. Ich habe mit euch beiden darüber gesprochen, dass es euch noch Spaß macht, dass ihr sagt, wir machen das eigentlich gerne, weil es eine wichtige Arbeit ist, es ist ein Privileg, dass ihr das machen könnt, dass ihr die Ressourcen habt, zu recherchieren. Und da kommen dann auch nicht immer erfreuliche Sachen bei raus, was ja auch ein Ergebnis dann letztlich ist. Und darüber wollen wir mal sprechen. Die letzte Geschichte, mit der ich euch beschäftigt habe, ist die armenische Mafia. Das ist so euer Thema. Und da dachte ich, was ist denn jetzt wieder los? Alter, haut einer aus dem Krankenhaus ab, mit einem Knie, wo noch, was weiß ich, gebrochenes Bein, Schrauben drin und so weiter. Und der setzt sich ins Auto und Verfolgungsjagd durch Erfurt. Ist das jetzt ein Randthema, die armenische Mafia, die italienische Mafia, ist ja jetzt ein großer Schlag gelungen, oder ist das tatsächlich ein Problem, was auf die Strukturen in Erfurt und in Thüringen Einfluss hat? Ist es eine lustige Geschichte oder ist das tatsächlich, ist die organisierte Kriminalität immer noch ernst zu nehmen?
Ja.
Ja.
Eindeutiges Ja, natürlich. Das ist, wie gesagt, wir tragen dieses Mantra jetzt seit 5, 6 Jahren auch vor uns her, dass wir immer wieder sagen, organisierte Kriminalität, ob das jetzt nun vor allem italienisch organisierte Kriminalität ist, so wie es die Polizei ja bezeichnet. Die Polizei hat ja mit dem Mafia-Begriff so ein bisschen ihre Probleme. Also was heißt, weil es ist justiziabel nicht greifbar. Mafia ist halt ein Begriff, der kommt aus Italien. In Deutschland heißt es IOK, italienisch organisierte Kriminalität, oder bei den Armeniern ist es dann russisch-eurasische OK. Aber entscheidend ist es halt, dass wir immer gesagt haben, dieser folkloristische Punkt, dieser folkloristische Ansatz zu sagen, das sind irgendwie alte Männer mit Lederjacken und Schiebermützen und Jagdgewehren, die in Kalabrien rumlaufen, und deren Enkel haben hier 10 Restaurants in Erfurt und machen ansonsten nichts, das ist eine Mär, das ist eine Legende. Mhm. Und das ist auch mittlerweile mehrfach widerlegt. Und was noch hinzukommt, und das ist noch der nächste Punkt, dass man immer sagen muss, Erfurt, wir reden zwar über Erfurt, aber Erfurt ist nur Teil einer in jeglicher Hinsicht größeren Strukturen oder Teil von größeren Strukturen verschiedenster OK-Gruppen. Das hat mit der Stadt selber jetzt nur bedingt was zu tun, dass sie sich hier niedergelassen haben oder hier seit vielen Jahren leben, hat unterschiedliche Gründe. Aber das, was sie tun, ist nicht originär an die Stadt gebunden. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, sondern was die hier tun, ist sozusagen, die sind Teil einer deutlich größeren Struktur. Das haben wir, glaube ich, auch mit unserem letzten Film jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, nochmal deutlich gemacht.
Sag mal, wie der Film heißt, weil wenn Sie mal suchen möchten.
Das war, ich komme schon mit den Titeln nochmal durcheinander. Genau, die armenische Mafia, die Diebe im Gesetz.
Die Diebe im Gesetz. Der erste war Revier der Paten, Mafia genau. In Mitteldeutschland. Der zweite größere ist Diebe im Gesetz.
Also das war, im Prinzip ist es so, dieser Film war jetzt das Endprodukt unserer gemeinsamen Recherche mit den Kollegen vom Spiegel aus dem Jahr 2018. Ja. Wir hatten ja im Herbst 2018 mit den Kollegen vom Spiegel eine große Geschichte gemacht zusammen, und dann wurde ja aufgrund des Spiegelartikels unser Film erstmal mit einer einstweiligen Verfügung verboten, und dann haben wir ein Jahr lang überlegt, was wir jetzt machen, und dann haben wir uns entschieden, den Film sozusagen nochmal umzuschneiden, und hatten aber, und das ist vielleicht auch entscheidend, nochmal innerhalb des vergangenen Jahres, also innerhalb von von Herbst 2018 bis Herbst 2019, eine ganze Reihe völlig neuer Erkenntnisse, und die haben wir in diesem Film nochmal aufgearbeitet und haben sozusagen jetzt dann Ende November kam der Film, haben wir dann sozusagen so ein bisschen den Deckel auf diese Recherche drauf gemacht.
Ja. Er macht den Deckel drauf und dann blubbt er wieder natürlich wieder auf. Ja. Ja, ihr könnt euch gar nicht wehren dagegen. Also ihr wolltet mal Ruhe haben, und dann kommt filmreif, oder? Also diese filmreife Geschichte.
Das klingt lustig, das ist aber nicht lustig, weil das hat ja auch eine Vorgeschichte. Die Frage ist ja, warum hat er zum Beispiel ein gebrochenes Bein gehabt? Ja, das ist entstanden dadurch, dass er eigentlich zu seiner Frau, ich sage jetzt mal, kein gutes Verhältnis pflegt. So, daraufhin gab es mal irgendwann ein Kontaktverbot, also das heißt, er darf sich seiner Frau eigentlich nicht nähern, seiner Tochter auch nicht. So, und das hat er aber getan, so, keine Ahnung, kurz nach Silvester, so, dann da kam die Polizei, er ist abgehauen und soll da bei der Flucht auf ein Gerüst, auf ein Baugerüst gestiegen sein, runtergefallen, sein Bein gebrochen, ab ins Krankenhaus. So, dann hat er sich ja selbst entlassen, ist wieder hin zu der Frau. Das ist ja passiert mit dem Auto der Frau. So, und jetzt muss man sich das überlegen, der rammt ein paar Autos, Schaden, was hat man bei Schaden?
60.000 Euro.
Er ist auf eine Menschengruppe zugefahren, er hat sich in einem, ja, wie ich sage jetzt mal, italienisch-armenischen Restaurant bewaffnet, was da gleich um die Ecke ist, also sprich, er hat dort ein Messer mitgenommen und ist auf Richtung Polizei zugegangen. So, die Polizisten haben die Waffen gezogen. Und wie aus dem Nichts tauchen zwei seiner Brüder auf, schreien rum, nicht schießen. Also sprich, wir sind jetzt ja eigentlich die Opfer, gell? So, und dann wurde er überwältigt. Also das, was jetzt hier so lustig wie eine kleine Verfolgungsjagd mit ein bisschen Schaden und auch ein Baum ist auch gerammt worden klingt, da zeigt sich halt, dass sie keinen Respekt vor diesem Rechtsstaat haben. Mhm. Sie setzen sich über geltendes Recht hinweg, sei es ein Platzverweis, sei es ein Kontaktverbot, sei es die uniformierten Beamten. Die kommen hin und sagen, das ist uns egal. Und das ist das Problem. Da fangen bei uns das Problem an, und aus diesem Grund muss man das berichten.
Bleiben wir mal bei der Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Ich höre von Bedrohungslagen von Polizisten, die dann, wenn ein Einsatz im Bordell ist, klar, die armenische Mafia am Start ist, und dann sie bedroht werden, ich weiß, wo du wohnst. Die unterschreiben ja auch dann, und Ärzte sind ähnlich, aber vor allen Dingen Polizisten. Da fängst du an, dass die Rechtsstaatlichkeit dann wirklich in Gefahr ist, wenn die Exekutive, wenn Polizeibeamte bedroht werden, ist es eigentlich nicht mehr so lustig, oder?
Nee, das ist es nicht. Und vor allem, was Axel auch damit ja auch gesagt hat, und das finde ich ganz entscheidend, ist, dass sie sozusagen die Gewalt auf die Straße auch ein Stück damit tragen. Das heißt, sie suchen, also es passiert dadurch, dass sich rechtsfreie Räume eröffnen. Ne? Das ist so ein bisschen wie, das ist wie die Geschichte in der Michaelisstraße 16 war das, ne? Mhm. Oder 17. Entschuldigung, 2017, ne? Der Überfall auf dieses eine Restaurant. Das war, da haben sich mitten in der Innenstadt hat sich da faktisch sozusagen auch ein Stück rechtsfreier Raum entwickelt. Und da wissen wir auch, dass die Polizei, besonders hier in Erfurt, da ein sehr, sehr starkes Augenmerk drauf legt. Auch das Landeskriminalamt macht da echt einen guten Job, muss man wirklich mal ganz, ganz klar sagen. Also das Thüringer LKA ist, was diese Frage betrifft, auch in Deutschland, auch unter den anderen LKA, und auch beim Bundeskriminalamt wird das also alles sehr genau auch beobachtet, was hier passiert. Und vor allem, also die Kollegen haben da große Hochachtung auch vor den Kollegen, die das hier in Thüringen machen, weil die Polizei halt einfach sagt, das können wir uns nicht gefallen lassen. Das geht nicht. Wir müssen da, und das ist genau die richtige Variante, das ist genau der richtige Weg, sozusagen so früh wie möglich präventiv da einzusteigen. Ja? Weil wir werden, das wird in Zukunft auch nicht weniger werden. Das muss man ganz klar sagen. Das wird nicht weniger werden, weil, das kommt noch hinzu, Städte wie Erfurt, aber auch solche Städte wie Weimar oder Jena in ihrer Größe sind für bestimmte Gruppen der organisierten Kriminalität sehr attraktiv. Und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Wir haben hier ein deutlich angenehmen Wohnkomfort in solcher Stadt. Und Erfurt ist mit seinen Immobilienpreisen, aber auch eine Stadt wie Jena oder Weimar, ist für die Leute attraktiv. Das heißt, du kannst hier gewaschenes Drogengeld anlegen, indem du Immobilien kaufst. Und damit kommen die Leute auch ein Stück hierher. Du kannst in dieser Stadt sozusagen sehr unerkannt leben, ohne dass du da groß auffällst, weil man ja in dieser Provinz sich ja sozusagen, das ist nicht Neukölln, Berlin oder Ruhrgebiet oder Brennpunkt in Hamburg. Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist zum Beispiel, also wir haben die These, das ist nur eine These, wir wissen nicht, ob das tatsächlich passiert, aber wir haben die These, wenn der Verfolgungsdruck auf die libanesischen Clans in Berlin oder auf libanesische Clans im Ruhrgebiet steigt, und das tut er, dann ist es zumindest zu vermuten, ist nur wie gesagt eine These, wir können es nicht beweisen, zu vermuten, dass die irgendwann anfangen mit ihrem Geld auszuweichen. Weil wenn die dort in Berlin zum Beispiel weiter Kohle konfiszieren, was sie ja schon mal gemacht haben, die Polizei und die Staatsanwaltschaften, also Vermögensabschöpfung machen, dann tut es denen richtig weh. Das Geld brauchen sie. Und was wäre dann naheliegend? Naheliegend wäre, wenn du in die Provinzen abdriftest. Das muss jetzt nicht Thüringen sein, das kann auch irgendwo in Sachsen sein. Aber da, wo es attraktiv ist zu wohnen, wo es attraktiv ist, Immobilien zu kaufen, wo es attraktiv ist, Restaurants zu eröffnen, wo es attraktiv ist, in einer kleinen Stadt oder in einer mittelgroßen Stadt wie Erfurt oder wie Jena, so ein bisschen in diesem Stadtgewimmel unterzutauchen und irgendwie nicht aufzufallen. Weil das hinterfragt ja keiner. Das Restaurant hinterfragt keiner. Von den Immobilienkäufen weißt du nichts, weil die Immobilienregister nicht transparent sind. Ne? Grundbücher sind gesperrt normalerweise. Das kriegst du alles in der Öffentlichkeit nicht mit. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Ja, und das Dauerthema blinde Behörden. Wusstest du, Ludwig, dass dein Kollege, der neben dir sitzt, unter die Autoren gegangen ist?
Ja.
Ja? Also,
hat er mir vorher erzählt.
Sowas erzählt er dir, dass er mal in Fremd geht und wirklich mal in einem, also ein Buch, was wirklich durch die Decke gegangen ist, was großes Ansehen hat, extreme Rechte, hat dieser Axel Hämmerling tatsächlich einen interessanten Artikel geschrieben. Ja, da geht es auch um Behördenversagen, Blindheit der Behörden, da geht es auch um Rechtsstaatlichkeiten, es geht eigentlich um Krimi, eine Rivalität. Also da könnte man mal einen schönen Film draus, habt ihr ja schon gemacht. Ja. Aber tatsächlich, zu dem sehr interessanten Buch und zu dem Artikel von Axel Hämmerling, Rechte Netzwerke im Staatsapparat, reden wir später, wollen wir ein bisschen die Spannung aufrechterhalten.
Ja, unbedingt.
Muss ja ein bisschen Dramaturgie rein. Vorher, wir machen richtig. Ja vorher noch ein Ratespiel, ich habe ein Ratespiel für euch vorbereitet. Oh. Ich habe mir fürs neue Jahr vorgenommen, es muss ein bisschen mehr spielerisch, mehr Boulevard, persönliche Dinge auch von den Leuten erfragen. Jetzt werden sie beide bleich und blass. Ne? Das machen wir natürlich nicht. Aber wir reden über Thüringen, und da habe ich das Ratespiel gehört dazu. Eine Projektregierung. Also das ist ja, ich habe mir das Gefühl, wir sind ein Experimentierfeld. Also wir sind das kleine Labor, das Experiment Thüringen. Fühlt sich irgendwie gut an, prickelnd, oder? Es ist das doch ist also erste linke Regierung und jetzt eine Projektregierung, möglicherweise in Zusammenarbeit mit der CDU. Rufen euch manchmal Kollegen an, so aus den richtigen Städten, aus dem Großen, und sagen, was ist denn bei euch los? Interessant, oder?
Na ja, auch schon, das zum Teil schon. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir, das ist ja das nächste Problem. Man ist ja dann auch in so einer, du bist ja dann mit anderen Kollegen, die ähnliche Sachen machen, wie wir in so einer Journalistenkaste so ein bisschen drin, und dann tauscht man sich halt nur aus, immer, hast du die Ermittlungsakte? Nee, die habe ich nicht. Kannst du mir mal die besorgen? Man redet da nicht über Koalitionsregierungen in Thüringen. Aber natürlich, ja klar, wir meinen, verfolgt man das natürlich. Wir reden ja auch bei uns im Haus in Redaktionskonferenzen, es wird auch heiß diskutiert. Mhm. Und das spielt ja auch momentan ja auch eine wichtige Rolle, weil das ja auch sicherlich politisch zum Beispiel auch für die Zukunft Thürings insofern auch zum Beispiel in unserem Bereich interessant wird. Wer wird der neue Innenminister oder die neue Innenministerin? Mhm. Wie geht das mit der Polizei mal weiter?
Oder dem Verfassungsschutz,
ne? Das war ja da ein ganz großer Zankapfel und das wird es auch immer bleiben. Die SPD in Thüringen hat einen Parteitagsbeschluss zum Erhalt des Verfassungsschutzes. Die Linke hat wiederum einen Beschluss, dass der Verfassungsschutz abgeschafft werden soll. Und die beiden haben ja schon miteinander regiert. Also das ist auch teilweise sehr, sehr interessant, wenn man dann mit den Protagonisten dieser Parteien, also in dem Fall, was ich, mit den Innenpolitikern der Linken, wie Steffen Dittes, sich darüber unterhält, sagt, na, eigentlich müsstet ihr ja normalerweise mit der SPD gar nicht mehr zusammenarbeiten, weil die ja einen Beschluss eurer Partei faktisch konterkarieren, indem sie sagen, wir wollen, dass der Verfassungsschutz bestehen bleibt und ihr wollt, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird. Und trotzdem seid ihr eine Koalition.
Ja, wahrscheinlich sind so Annäherungen oder Positionen der CDU liegen der Linkspartei in bestimmten Punkten wahrscheinlich näher als
vielleicht
der
SPD. Vielleicht in einigen Punkten. Also interessanterweise habe ich heute gelesen, hat Frank Kuschel, ehemaliger Kommunalpolitiker von den Linken, hat heute geschrieben, dass er der Überzeugung ist, dass die CDU bei kommunalpolitischen Dingen der Linken viel näher ist als in anderen Punkten der SPD. Hat er geschrieben heute, ja, bei Facebook.
Ja, interessant, ja. Er hat ja auch Martin Debes, unser geschätzter der Kollege, der ja auch manchmal hier in der Runde ist, hat ja in der Zeit einen schönen Artikel geschrieben über die, wie nah doch eigentlich Linke und CDU und die Blockparteien, hat er also hilft er auch in der Wahrnehmung Thürings überregional. Ich habe ein Ratespiel für euch. Ich spiele euch jetzt ein Lied an, ein Song an. Es kann sein, dass das, also ihr könnt den Kopfhörer wegreißen, das ist euch Schmerzen bereit, aber muss manchmal Schmerzen aushalten im Leben. Ne? Gerade, Ludwig, für dich als Musiker wird das unbedingt jetzt schwer auszuhalten sein.
Also ich lehne mich zurück.
Nö, du kannst auch, ich spiele das an und dann möchte ich wissen, in welchem Jahr ist das Musikstück rausgekommen? Ich kann nur sagen, es ist eine CD. Wer sind die Interpreten und was war der vielleicht auch politische Hintergrund? Seid mal jetzt ganz stark.
Ja.
Ich merke schon, dass das
Das Jahr, der Interpret und der Hintergrund, warum das Stück rausgekommen ist.
Ich spiele so lange, bis ihr mir meine Fragen beantwortet, dann hört der Schmerz nicht auf. Ne?
Okay.
So, also während, wir können das mal eine Weile genießen.
Ja.
Das ist Thüringen. Das ist die Hymne von Althaus.
Das stimmt.
Das ist gut.
Ja. Das war damals schon so furchtbar. Aber wann das war?
Wir hören erstmal ein paar Takte.
Erstmal die Musik hören.
In unserer Heimat atmen
Herz. Das ist hier, die in Nordmoor gewohnt hat. Gerda Gabriel.
In diesem starken Land.
Gerda Gabriel, wir sind Thüringen. Hymne für Althaus. Wann weiß ich?
Aber ich glaube, im Moment nicht für. Ist falsch. Ist falsch.
Für die CDU. Es war der CDU-Wahlkampf.
Ja.
Und ich würde sagen, es war der Wahlkampf 2004. Da, wo Dieter Althaus nochmal die absolute Mehrheit geholt hat, mit Hängen und Würgen.
Ich möchte den Refrain hören, dann, ja. Axel, ob du wirklich. Dann denk mal nach.
In jedem Ort spürst du, das Glück ist hier zu Hause.
Und Petra Zieger.
Nein, das ist Gerda Gabriel.
Nein. Christina Rommel.
Das ist Thüringen, das sind wir. Wir stehen fest zusammen.
Hand.
Ja, so ist Thüringen, so sind wir.
Wir haben das doch erraten.
Lasst uns alle Chancen nutzen.
Nein.
Unser Thüringen.
Das ist, muss sein, oder? Achtung jetzt.
Ja.
Jetzt. Wir leben selbstbewusste, engagierte Menschen. Das Herz am rechten Fleck. Den Kopf voller Verstand.
Oh, geile Gitarre, oder?
Wow. Ja, du bist wach, du kannst denken und gestalten.
Er hat ja mitgesungen. Er hat mitgesungen.
Ja, jetzt fällst du wieder ein.
Siehst du?
Das ist Thüringen, das sind wir. Wir stehen fest zusammen.
Das ist doch die Band, die immer auf den Wahlpartys immer dort auftaucht. Rest of Best. Rest of Best. Kann das sein?
Lass uns alle
Ihr seid schon mal den Kasten.
Ihr seid gut, ja, ihr seid wirklich
aber
gut.
Aber wir haben das doch jetzt gelöst.
Er hat sich
Also der wollte
zu nutzen liegt an dir,
denn die Zukunft sie beginnt im Jetzt.
Alles klar.
Jetzt kommt er.
Unser Thüringen wird wachsen.
Immer noch nicht.
Auf dem Land und in der Stadt.
Gestalte selbst das Land, wo du zu Hause bist.
Das ist Thüringen.
Das ist schön, ne?
Das sind wir. Wir stehen fest zusammen, Hand in Hand.
Ja, so ist Thüringen.
Also das war sie. Habt ihr es erkannt?
Ja, ja, na klar. Ja, ja.
Das war Dieter Althaus und ein Junge, der davon bestimmt nichts mehr wissen möchte. Wer ist es denn nun?
Doch, Rest Ludwig, of du Best. Du darfst es auflösen.
Princess Joe und Rest of Best, na klar, hab ich doch gesagt.
Sehr gut gesagt, jetzt mal die Rückseite, hier siehst du die Bilder.
Ne? Ja, Dieter Althaus, da war er 50, das war damals. Und ein kleiner Junge, Henry Solf. Aus Leinefeld, siehst du?
Ja. Und das Jahr?
Steht nicht drauf.
Das steht hier nicht drauf. Aber ich würde sagen,
es ist einfach zeitlos.
2008, ich hätte gedacht, das ist der 2004er Wahlkampf gewesen. Okay. Ja, siehst du, hätte man Martin Debes hier gehabt, der hätte es gewusst.
Das ist auch
Martin hätte es gewusst.
Dir läuft Blut aus dem Ohr, Axel.
Ja, ich habe schon versucht, den Kopfhörer leise zu drehen.
Wo hast denn du diese CD her?
Das ist in seinem Lieblings-CD-Schrank.
Oh, ich habe eine kleine Träne.
Ja, ich merke schon.
Du bist Zeit deines Lebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast, hat ja der Herr Vogel gesagt. Ne? Ich habe euch runtergemacht anstatt das Ding hier. Und es gibt, das Schönste an der CD ist, es gibt eine Karaoke-Version. Ohne Quatsch, ich kann sie rausholen. Ja?
Nee, lass mal.
Axel?
Nein.
Du bist ja nicht zum Spaß. Es gibt eine Karaoke-Version.
Ja, das ist
gut.
Schön.
Okay?
Schön. Das
unglaublich.
Ist unglaublich.
Das ist ja der Aufhänger ist ja, Dieter Althaus hat sich jetzt eingemischt und vermittelt mit Gauk. Und es gibt Leute, die können nicht lassen, oder? Menschen, die...
Wobei, also ohne jetzt die Hintergründe zu kennen, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen... Also ich würde das, könnte ich mir vorstellen, innerhalb dieser verschiedenen politischen Konstellationen, dass man das vielleicht sogar ein bisschen auch orchestriert gewesen ist vorher. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Dieter Althaus, so wie ich ihn kenne, das komplett aus eigener Regie heraus. Also der wird aktiv an dieser Planung teilgenommen haben und wird auch sicherlich aktiv seine Ideen da eingebracht haben. Aber ich denke, der wird das auch vorher mit Mike Moring als CDU-Chef hier in Thüringen besprochen haben. Also der kommt nicht einfach mit so einer Geschichte um die Ecke und möglicherweise hat er vielleicht auch dem Ramelow auf informellen Wege mal so einen Wink gegeben und sagt, pass mal auf, ich komme da jetzt mit einem Vorschlag.
Stell dich schon mal drauf ein.
Stell dich schon mal drauf ein, genau, ja, richtig.
Ja, aber Ramelow hat es ja ähnlich schon vorher formuliert gehabt. Der hat es nicht Projektregierung genannt, der hat es ähnlich genannt.
Ja, Ramelow ist ja einfach auch ein sehr cleverer Machtpolitiker. Und das, was er jetzt da macht, da setzt er natürlich die kleinen Koalitions, die zukünftigen, das ist ja keine wirkliche Koalition, also sie sind diese Minderheitenregierung, setzt er natürlich damit auch ein Stück unter Druck. Weil er signalisiert, wir können da jederzeit ausscheren, wenn das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Es gibt eine Alternative. Das wiederum weiß auch Moring. Und Moring hat natürlich das Problem, der würde natürlich schon gerne auch ein Stück mitregieren, aber er hat natürlich auch wiederum Parteitagsbeschlüsse im Rücken. Er hat Leute aus seinem eigenen Landesverband, die da große Probleme haben. Also muss man ihm auch eine Brücke bauen. Weil Moring weiß, du kannst nur letztendlich das hier eine Regierung auf die Beine zu stellen bei einer nächsten Landtagswahl, wann immer die sein wird, ob jetzt eine vorgezogene, weil das alles nicht funktioniert oder dann tatsächlich bis zum Ende der Legislatur, wird er wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach als Spitzenkandidaten, wenn er es nochmal macht, nur schaffen, wenn er selber in der Regierung mal war. Das macht es halt immer einfach. Das ist immer so. Der Amtsbonus spielt eine große Rolle. Du kannst als Oppositionsführer, gerade gegen jemanden wie Bodo Ramelow, war das einfach enorm schwierig, dagegen anzukämpfen. Und von daher glaube, dass die, und genau dieses Kalkül, das spielt Ramelow gerade aus, diese Karte. Deswegen ist ja heute Morgen oder gestern Abend, ich weiß gar nicht, wer es gesehen hat, bei Twitter, ist ja Dirk Adams gleich aus der Hose geschnipst, ja, ne?
Das sofort. Hat funktioniert.
Die haben also zu Recht Angst. Also ja, die Verhandlungsposition ist natürlich schlechter geworden.
Wenn die Grünen nicht in diese Landesregierung mit reinkommen und mitregieren, haben die einfach ein großes Problem. Das ist so eine kleine Fraktion, die gehen da in diesem Landtag unter.
Also, naja. Also, das heißt, die Messen sind noch nicht gesungen, oder? Wir sind immer noch am Verhandeln, und das ist immer noch ein Pokerspiel. Die Inhalte, also, die kommt dann später, oder was? Weil die Diskussionen sind ja eigentlich interessant, wenn man sagt, wir stärken den Nahverkehr, wir dürfen den ländlichen Raum nicht vergessen, nicht nur in die Ballungszentren gehen, Erfurt, Weimar, Jena, sondern auch, das kommt dann, das ist sowieso allen klar, was passieren muss, oder ist das tatsächlich noch eine Diskussion wert, die Inhalte?
Naja, ich glaube, das Problem bei der Sache wird ja werden, du kannst über Inhalte dann reden. Die Frage ist halt, findest du dann, wenn du tatsächlich real in Gesetzesform gegossene Sachen machen willst, ja, Mehrheiten, die dann durchgehen? Das wird ja das große Problem bei der Sache jetzt, ne? Wenn du halt sagst, wir wollen versuchen über eine Minderheitenregierung und nur mit den Stimmen von mal CDU oder mit FDP oder beiden zusammen irgendwas durchzubekommen, um die AfD möglichst rauszuhalten, das wird der Knackpunkt. Und da hat die CDU auch wiederum einen Hebel, vor allem die CDU einen Hebel in der Hand, weil Moring kann dann zum Beispiel sagen, wir wollen ein bestimmtes Gesetzesvorhaben durchbringen und wir sind zwar in der Opposition, wir sind sozusagen nicht Teil eurer Regierung, weil ihr eine Minderheitenregierung seid, aber wir wollen haben ein bestimmtes, was heißt, inhaltliches Ziel, und das wollen wir jetzt irgendwie durchdrücken, ja, und dafür erwarten wir, dass ihr unserem Gesetzesvorhaben zustimmt. Ja, das kann er auch machen.
Ich wollte eigentlich der AfD auch aus der Sendung raushalten, aber das geht natürlich nicht. Es ist, sich zu ducken und sagen, das findet nicht statt, ist schwierig für Medienleute schon gar nicht. Und 20% der Menschen, die die AfD gewählt haben, sogar noch mehr, haben ja damit auch irgendwas gewollt. Also eine schwierige Lage, sich das nicht zu thematisieren, ist schwierig. Das dringt ja diese politische Polarisierung in die Familien. Ich möchte nicht wissen, wie viel Streit es gegeben hat beim Gänsebraten oder bei Silvesterfeiern und wie viele Menschen sich entzweit haben aufgrund von politischen Geschichten. Eigentlich eine hochpolitische Zeit, also fast ein bisschen wie in den 90ern, oder Axel? Oder nicht ganz so?
Nee, ich glaube, so dramatisch ist es, glaube ich, nicht. Aber weil das ist auch das, was ich vorhin wieder gemeint habe mit diesen Lauten. Wir nehmen viel die Lauten wahr, die Schreienden, die, wie wurde es so schön genannt, die Wutbürger. Das ist aber, wie gesagt, auch nicht die Mehrheit. Ja, das darf man immer bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Und wenn, klar können wir oder wollen wir auch die AfD nicht totschweigen, aber die AfD muss dort gepackt werden, ja, wo wir die anderen auch packen, nämlich an der Sachpolitik. Und da wird's dann allmählich dünn. Also wenn ich sage jetzt mal wenn man mal hinter das Geschrei guckt, wird's dünn. Und die ganzen allgemeinen Erklärsätze, ja, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg und alles so, ja, das ist 90er. Ja, das kommt jetzt wieder hoch, wo ich auch dachte, das erlebe ich nie wieder, so ein Mist. Ja, aber das, wenn man dann fragt, ja, welche Arbeit nehmen die dir denn weg? Wir sind doch froh, wenn wir unsere Arbeitsstellen überhaupt noch besetzen können. Ja, also ich würde es mir da nicht so einfach zu machen sagen und sagen, das ist wie 90er und also ich finde, das ist eine hochpolitische Zeit, da bin ich komplett bei dir. Man muss jetzt aber auch politisch agieren. Also ich meine jetzt nicht unbedingt als Journalist, sondern als Mensch da draußen. Und wenn ich mich von einem trenne, weil du das so schön bildlich dargestellt hast, weil er irgendwie so eigentümliche Varianten der AfD da in die Familie trägt, dann sage ich, gut gemacht. Das war die beste Entscheidung, die du vermutlich in deinem Leben getroffen hast. Ja, und weil wir können uns auch nicht hinstellen und so tun, als wären wir jetzt hier in einer Welt voll Scheiße, um es mal im Filmzitat zu bringen. Das ist ja Quark. Uns geht's doch gut.
Das Leben ist verrückter als Scheiße. Das Leben ist verrückter als Scheiße. Es war mal in Amerika, oder? Ja. Ludwig, trotzdem erlebt
wie Full Metal Jacket.
Achso, Full Metal Jacket. Ja, aber es war in Amerika, kommt das Leben ist verrückter als Scheiße. Auch gut. Filmzitate. Das muss ich auch in diesem Jahr viel mehr machen. Ludwig, wir leben schon in aufgeheizten Zeiten. Wie erlebst du das im persönlichen, privaten Bereich oder so im sozialen Jenseits der Journalismus im Blase? Ist es emotionaler?
Nö, das geht eigentlich, aber das liegt sicherlich zum großen Teil daran, dass viele meiner Freunde oder auch innerhalb der Familie, aber viele meiner Freunde halt, sagen wir mal, Menschen sind, die ähnlich ticken wie ich. Ansonsten hätte man die sich auch nicht gesucht, ne? Ist ja klar. Ähnlich ticken wie ich. Und
es
von
gibt
da
auch mehr von dir.
Ja, und insofern natürlich diese Diskussionen vielleicht so nicht. Das sind andere politische Diskussionen, die wir da führen. Aber ich finde es natürlich auch durchaus spannend, weil spätestens dann, wenn du Kollegen triffst, ist das was anderes. Das finde ich schon interessant, weil da sind manchmal Diskussionen und auch, wie ich finde, auch gute Diskussionen, anregende Sachen dabei, wo man sagt, wir müssen auch das mal hinterfragen. Wir können nicht immer nur ständig eine Position vertreten. Wir müssen auch mal gucken, was sagt die andere Seite. Deswegen haben wir uns ja auch ganz bewusst entschieden, wir haben zum Beispiel das mal ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Wir haben in unserer Rechercheredaktion seit letztem Jahr einen neuen Kollegen, Bastian Wirzjoch, der kommt von MDR Kultur. Das ist ein ausgewiesener AfD-Experte. Also der ist wirklich richtig gut. Der hat da sogar tolle Artikel auch inzwischen schon geschrieben, haben auch mit ihm zusammen gemeinsam recherchiert. Und der arbeitet jetzt auch für unsere Rechercheredaktion hier in Erfurt mit. Und das ist zum Beispiel sehr fruchtbar, weil wir zum Beispiel gesagt haben, okay, wir setzen uns mal hin und wir schauen uns mal diese AfD-Fraktion an. Wir gucken mal, wer da alles drin ist und haben da wirklich viel recherchiert, viele Zeitungsartikel, wie Leute gelesen haben, ihre Wahlkämpfe verfolgt, haben versucht, ein bisschen was über sie persönlich rauszukriegen, haben ihre Social-Media-Auftritte untersucht, haben mit denen gesprochen, haben uns mit einigen versucht zu treffen, einige wollten gar nicht Interviews mit uns mal führen, andere wollten überhaupt sich gar nicht mit uns äußern und wir haben teilweise sehr erstaunliche Dinge dabei herausgefunden und das ist eigentlich das Interessante dabei. Also es gibt zum Beispiel einen AfD-Abgeordneten aus dem Unstrut-Heinig-Kreis, der hat faktisch so gut wie keinen Wahlkampf, also der hat natürlich Wahlkampf gemacht, hat so Wahlkampfstände und hat ein paar Plakate aufgehangen, aber der hat zum Beispiel an diesen ganzen Dingen, die zum Beispiel dort, als ich die Zeitung gemacht habe, sagten wir, öffentliche Podiumsdiskussion mit den Kandidaten, weil er nicht teilgenommen, der hat keine Interviewanfragen beantwortet, wir haben zum Beispiel von MDR Thüringen, haben wir so Steckbriefe an alle Kandidaten geschickt, mit der Bitte sie zu beantworten, der hat überhaupt nicht reagiert.
Der hat sich komplett verweigert?
Der tauchte nicht auf.
Aha.
Und gewinnt diesen Wahlkreis.
Direktmandat.
So, und das sind Dinge, die sind spannend, die muss man öffentlich machen und dann muss man die Frage stellen, wie kann das sein, was steckt dahinter und ich glaube, das ist die interessantere Story an dieser Sache mit der AfD. Björn Höcke hat seinen Wahlkreis im Eichsfeld nicht gewonnen, er hat ihn nicht gewonnen. Das Eichsfeld ist eine CDU-Hochburg und das wird es auch bleiben. Ja, der hat zwar in Bornhagen abgeräumt, aber das liegt halt, glaube ich, eher daran, dass die Leute den dort halt grundsätzlich als Nachbarn eigentlich ganz okay finden, ne? Aber das sind, glaube ich, wichtige Punkte dabei. Die muss man halt deswegen haben wir einfach aus solchen Diskussionen zum Beispiel heraus entstehen dann solche Recherchen, ja? Mit zum Beispiel dem Bastian oder mit anderen Kollegen.
Extreme Sicherheit. Wir kommen zu dem Autor Axel Hemmerling, der feine Herr Buchautor. Also ich finde ein bemerkenswertes Buch, Extreme Sicherheit, rechte Netzwerke im Staatsapparat von Heike Kleffner und Matthias Meissner im Herder Verlag erschienen und das liest sich auf der einen Seite wie ein Krimi und mir hilft es zu verstehen, auch wie dieses Land funktioniert, wie diese Sicherheitsbehörden funktionieren, wie Öffentlichkeit funktioniert und das ist natürlich ein Prozess, ist der über Jahrzehnte läuft und Axel ist zwar ein junger Typ, aber hat ein gutes Erinnerungsvermögen, hat über die 90er geschrieben, ein Wettstreit, Aufbauhelfer Ost, Helmut Röver und Uwe Kranz. Uwe Kranz, LKA, Helmut Röver, Verfassungsschutz. Wenn man das jetzt im Nachhinein liest, den Artikel von Axel, denkt man, das kann doch nicht wahr sein. Hat das denn keiner gemerkt? Das ist doch, hat er sich das ausgedacht? Oder was ist das? Das ist ja, natürlich hast du auch Quellen, du hast Andreas Förster zitiert, viele Untersuchungsberichte, also du konntest auch viele Quellen zuschreiben, aber hast du beim Schreiben dieses Artikels auch manchmal gedacht, das kann doch nicht wahr sein? Axel?
Naja, es war ja immer im Zusammenhang, also das Buch ist ja entstanden sozusagen als Elixier aus den ganzen NSU-Untersuchungsausschüssen in den verschiedenen Ländern. Und da ist das ja schon öffentlich geworden. Also eigentlich habe ich nichts anderes gemacht als gebündelt. Ja, also ich habe auch, wenn ich so ein junger Typ bin, damals noch Interviews mit Röver geführt. Also ich kenne das noch. Ja. Also ich sehe den noch vor mir sitzen, wir uns da abtropfen lassen. Ja, das war der Fürst. Ja, das war er ist hier der Geheimdienstboss, der sozusagen, ich jetzt mal verkürzt, der James Bond Thürings. Ja, so hat er uns ja auch
James Bond für Arme.
Und er sagt ja, er hat ja knallhart gesagt, das ist eine schlechte Frage, die brauche ich nicht beantworten oder Journalisten sind für mich, hat er irgendwann mal erzählt, nichts als Quellen. Ich ziehe von denen die Informationen ab, die ich brauche und dann gebe ich irgendeine Antwort. Ja, das ist Röver. Und das Problem ist, glaube ich, in den 90er Jahren diese Umbruchzeit, da war das tatsächlich in der Sicherheitsarchitektur eine dramatische Umbruchzeit. Es gab ganz viele Polizeibeamte aus der DDR, die meistens runtergestuft worden sind. Einige sind entlassen worden, weil sie ja in irgendeiner Form mit der Staatssicherheit oder Ähnlichem zusammengearbeitet haben. Aber die waren natürlich, die wussten ja auch nicht, die waren desorientiert. Was passiert jetzt mit uns? Wie geht's jetzt mit uns weiter? Warum bin ich jetzt auf einmal nur noch ein Kommissar? War vorher, was weiß ich, ein Hauptkommissar? Und dann kommen jetzt die Überflieger aus dem Westen. Ja, das haben wir ja alle erlebt, also auch jetzt im Privaten, wie bei unseren Eltern oder wo auch immer. So, und die haben gesagt, so funktioniert Polizeiarbeit. Punkt.
Die waren, das auch fand ich auch interessant, für mich neu, auch RAF-sozialisiert, die waren fokussiert auf den sogenannten Linksextremismus und waren tatsächlich, es klingt zwar profan, auf dem rechten Auge blind, aber die waren so erzkonservativ und RAF-sozialisiert. Das war sozusagen, der Feind steht links, könnte man das vereinfacht so sagen?
Das
so
kann,
kamen die hierher?
Das kann man so sagen. Das ist ja die Geschichte der Altbundesrepublik, der Sicherheitsapparate dort. Da hat man das erlebt, da sind Autos in die Luft geflogen, ja, da hat sich eben die RAF durch die Gesellschaft gebombt, wenn man es mal so sagen möchte. Und da haben sie den Feind erkannt, nicht den Rechtsextremen, der mal eine Demo gemacht hat, dann mal ins Parlament gewählt worden ist, die Republikaner damals, aber auch wieder gescheitert sind. Das waren so Randerscheinungen, ja, und mit um es jetzt mal ganz einfach zu machen, mit den Nazis konnte man doch auch reden. Ja. Ja, auf einer Demo, wenn die ihren Umzug da gemacht haben, ist die Polizei hin, pass auf, dort und dort lauft ihr lang, da wurde zwar mal kurz rumgenölt, aber am Ende hat man es gemacht. Mhm. Ja, und die Störer waren halt, in Anführungsstrichen, die Linken, ja, die haben da blockiert, das sieht man ja immer noch, ist ja immer noch so. Und darum hat die Polizei, also sprich jetzt auch der Kleine, die Bereitschaftspolizei, wie sie alle heißen, ein Problem mit links. So, und wenn das von oben natürlich auch noch Doktrin ist, ja, und hier guckt mal da und da sind Autos im Brand geraten, da muss man mal gucken und da werden Häuser besetzt, um Gottes Willen, hier, wir hatten ja auch ein besetztes Haus, da ist die Gefahrenquelle, ja, und wenn das natürlich von oben nach unten gereicht wird und auch unten solche Erfahrungen gesammelt werden, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass man dann halt eher nach links als nach rechts guckt.
Die Selbstüberhöhung, die Selbstüberschätzung und auch dieses Zampano-Gehabe von Röver könnte man so als kokett abtun, aber das hat ja tatsächlich Ermittlungen behindert. Der hat ja selber Polizei gespielt, Ermittlungsarbeit gemacht und hat es nicht weitergeleitet ans Landeskriminalamt. Dadurch sind Menschen gestorben. Ja. Man könnte sagen, der NSU entstanden, wenn man das weiterdenkt, also die Unterstützung von Tino Brandt, Dienel und so weiter, die rechtsextremen Strukturen, die militanten Terrorstrukturen des NSU, die jetzt noch bestehen, sind dadurch im Grunde gefördert worden. Also es ist nicht nur Ermittlungen behindert worden, es hätten also Tote vermieden werden können, sondern es war eine Hilfestellung, um eine Terrororganisation aufzubauen, oder wäre das zu hartes Urteil?
Naja, also ich glaube, nicht gezielt aufzubauen.
Nicht bewusst, aber es nicht bewusst, letztlich passiert. Aber
das ist halt diese Eitelkeit, ja. Wenn Eitelkeit und so eine Emotion wie Eitelkeit halt im Spiel ist und man denkt, man ist der Superman, guckt man halt nicht nach Fehlern. Da sagt man das halt einfach. Ich will das wissen, ich will alles wissen. Die anderen brauchen das nicht zu wissen, weil wenn ich es weiß, Wissen ist Macht. Kennen wir ja das alte Sprichwort. Und so hat das funktioniert. Und wenn man natürlich keine Kontrollinstanz dahinter hat, also wie eine parlamentarische Kontrollkommission wie für den Verfassungsschutz, die wirklich fragt, also die wirklich sagt, was habt ihr da gemacht, wie habt ihr das gemacht, dann kann man doch machen, gerade in so einem Geheimdienst, was man will. Ja, da gibt's ja in dem Sinne nicht die Kontrolle. Und wenn die PKK, also das Kontrollgremium, fragt, sagt, war irgendwas, und man sagt, nö, und dann eben keiner nachfragt, was man ja eigentlich hätte machen können, dann funktioniert das so. Und das ist halt Mist. Und genauso ist das mit Tino Brandt. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Tino Brandt hat dem Verfassungsschutz das geliefert, was der Verfassungsschutz in erster Linie wissen wollte. Wann sind Demos? Wer organisiert die? Wie viel kommen die? Weil dann konnte sich nämlich der Verfassungsschutz hinstellen und die Polizei gönnerhaft darüber informieren, dass an dem und dem Tag in Rudolstadt, in Saalfeld, in Gera oder wo auch immer eine Demo mit in etwa 100 oder 200 oder 300 Neonazis stattfindet. So, daraufhin konnte die Polizei ihr Konzept entwickeln, genügend Polizeibeamte an den Start bringen. Und darum ging's.
Und das
es ging noch nicht um Struktur. Tino Brandt hat doch nichts über Strukturen erzählt.
Aha, das heißt, fürs Image war ganz gut. Man könnte sagen, wir dämmen die rechten Strukturen ein, aber im Hintergrund sind Strukturen entstanden, sogar mit dem Geld und unter Aufsicht, unter Fachaufsicht.
Na genau. Naja, du musst ja halt überlegen, der Verfassungsschutz ist ja letztendlich als Organisation, als Struktur, also es ist genauso wie jedes andere erfolgsorientierte Unternehmen darauf geeicht, dass er liefern muss. Ja, also wir hatten ja den Fall, als wir Kai-Uwe Trinkhaus als V-Mann haben auffliegen lassen 2013, dass der zwischen 2006 und 2007 V-Mann für den Verfassungsschutz war. Also gerade auf der hohen Phase, wo die NPD hier in Thüringen wirklich also auf einer echten Erfolgswelle geschwommen ist, da haben wir dann ja später dann durch den Untersuchungsausschuss und auch durch verschiedene Ermittlungsberichte rausgefunden, der Verfassungsschutz stand damals sowas von unter Druck durch das Ministerium, dass die Auswertung im Verfassungsschutz der V-Mann-Anwerbung gesagt hat, wir machen jetzt eine Zielvereinbarung. Ihr sorgt für eine Quelle.
Zielvereinbarung.
Eine Zielvereinbarung. Ja. Das ist kein Witz. Es gab eine Zielvereinbarung zwischen der Auswertung und der Anwerbung. Die Auswertung sozusagen der analytische Teil des Nachrichtendienstes und die Anwerbung ist sozusagen, also der Forschung und Werbung ist der Bereich, der die V-Leute rekrutiert. So, und dann haben die gesagt, wir brauchen eine Quelle dort und dort. So, und dann haben die, und das ist das Mysterium, nicht ganz geklärt, dann haben die gesagt, also es gibt die Aussage von Trinkhaus, die er uns gegenüber gemacht hat, er wäre angesprochen worden. Der Verfassungsschutz, das hat dann Trinkhaus auch im Ausschuss wiederum bestätigt, hat gesagt, er hätte sich selbst angeboten. Was jetzt am Ende war, ist, wird man wahrscheinlich nie wieder nicht rauskriegen können. Aber es wäre, also These, kann ja durchaus sein, dass sie zu Trinkhaus gegangen sind und gesagt haben, pass auf, wir bieten dir was, aber du bewirbst dich dann bei uns selbst, damit das nicht so aussieht, als wenn wir dich angequatscht hätten. Du kommst von dir aus.
Mhm. Diese Konkurrenzsituation, die Axel Hemmerling in dem Buch Extreme Rechte beschreibt, die hat die tatsächlich Aufklärung verhindert? Also wenn der Verfassungsschutz dem LKA nicht zuliefert und die nicht zusammenarbeiten, ist das schon ein massives Staatsversagen gewesen in den 90ern?
Ja, natürlich. Definitiv. Also das hat man ja auch in den Ausschüssen immer wieder gesehen. Also wenn der Verfassungsschutz dann die Eltern von Böhnhardt und Mundlos aufsuchen, so, und dann kriegt keiner mit, die reden mit denen, was auch immer, niemand weiß es ja so richtig. So, und dann eine Woche später kommt auf einmal die Zielfahndung des LKAs auch zu den Eltern und da sagen die, huch, da war doch schon einer da und huch, nee, die haben gesagt, wir sollen mit ihnen nicht reden. Ja, also das war ja nicht nur einfach, wir behalten die Informationen.
Blockade sogar,
sondern die haben gesagt, passen Sie auf, wir machen das, wir holen ihren Jungen dann zurück, nicht die Polizei erschießt den nur. Ja, also stellen Sie sich vor, die greifen dazu, da erschießen die den. Das war die Angst der Eltern, das verstehe ich ja auch.
Verfassungsschutz hat im Grunde den Eltern Angst gemacht?
Naja,
oder
natürlich.
Oder hat sie gewarnt? Oder?
Natürlich, er hat einfach gesagt, passen Sie auf, wir kümmern uns, wir kriegen da irgendwas hin, wir dealen da was auch immer. Das ist alles das Nebulöse, dieser Nebel da des Geheimdienstes. Aber nicht mit der Polizei, die erschießen den am Ende nur. Das ist ja auch das, was die Eltern immer wieder mal in der Zeitung, mal in einem Ausschuss mehr oder weniger deutlich gemacht haben. Und das ist das Problem.
Jeweils die Eltern von Mundlos und Böhnhardt.
Genau, das ist ja das Problem. Also klar kann der Geheimdienst mit seinen Mitteln recherchieren und machen, das soll er ja auch, dafür ist er ja da. Aber wenn man natürlich anfängt, die anderen zu sabotieren, in dem Fall das LKA, einfach nur des Wissens wegen, um zu sagen, wir sind die Besten, wir haben den Längsten oder wie auch immer man das bei den Geheimdienstlern sagt. Oh, ich weiß, pfui. Aber ihr wisst, was ich meine. Und darum geht es. Und darum sagt man, das sind Behördenversagen. Punkt.
Dafür ist Journalismus da, Transparenz zu schaffen. Also bei Geheimdiensten natürlich immer schwieriger. Ist das euer Berufsethos zu sagen? Also weil dieser Rechtsstaat, der immer wieder auch zu kritisieren ist und nie perfekt ist, genauso wie diese Idee von Demokratie ja auch nie perfekt ist, sich immer im Fluss befindet, weil es müssen ja die neuen Generationen müssen ja immer wieder sagen, es ist nie fertig. So, ne? Ist das euer Berufsethos zu sagen, deswegen wollen wir Transparenz, deswegen wollen wir aufklären und berichten. Deswegen, obwohl ihr noch so jung seid,
macht ihr mit unserem Alter?
Ich weiß auch nicht, das ist so ein Thema. Euer Berufsethos, kann man das so zusammenfassen oder was kommt da noch dazu?
Naja, ja, Transparenz ist ein Teil davon, der wohl wichtigste, klar, Dinge öffentlich zu machen, Dinge ins Licht zu rücken, um dadurch die Menschen zu informieren. Aber der andere Teil ist, glaube ich, auch ein Stück Kontrolle. Nämlich wiederum den Behörden, besonders den Strukturen, die ja durch Menschen gemacht werden und von Menschen auch sozusagen organisiert werden, zu zeigen, ihr könnt nicht einfach tun und lassen, was ihr wollt.
Kontrolle. Also Kontrolle, Medien haben eine wichtige Kontrollfunktion.
Absolut, natürlich, ne? Ja, absolut, absolut.
Schon das Gefühl, da könnte, Hämmerling kennst du, könnten da mal drauf gucken, das ist schon ganz gut, dass da jemand ist, dass da Leute da sind, die berichten, die nachfragen, die das Recht haben, auch nachzufragen.
Und das Ganze aber immer, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, eben immer unter auch wirklich objektiven Gesichtspunkten, nämlich in der Frage, ist das eine Geschichte, hat diese Information, die wir von irgendeiner Quelle bekommen haben oder durch ein Dokument, was wir zugespielt bekommen haben oder was auch immer, hat diese Information eine Relevanz? Das ist der entscheidende Punkt für uns. Nichts anderes. Hat es eine Relevanz und hat es eine Fallhöhe, wie wir immer so schön sagen. Ja? Und diese Beurteilung, das ist sicherlich etwas, was im redaktionellen Prozess entsteht. Da müssen wir auch manchmal oft diskutieren und auch kämpfen. Das ist nicht immer so, dass alle Kollegen und auch alle vorgesetzten Redakteure immer gleich Hurra schreien und vor Freude aus der Hose schnippen, sondern die fragen auch nach, warum, weshalb, wieso. Das ist auch richtig so, das ist auch gut so, weil dadurch natürlich wir auch immer wieder die Story schärfen. Ne? Weil wir sagen, okay, worauf konzentrieren wir uns? Was ist der Leadsatz? Wo soll die Geschichte hingehen? Was wollen wir damit transportieren? Was ist es? Ne? Also bei der Mafia ist es zum Beispiel einfach wirklich so, dass wir gesagt haben, es ist notwendig, dass die Öffentlichkeit einfach weiß, dass es diese Strukturen gibt. Egal sozusagen, was es dann verfolgen hat. Aber das muss öffentlich gemacht werden.
Die politischen Konsequenzen, die könnt ihr zwar fordern, aber das ist dann nicht euer Job. Also das ist dann so ein
Aushandlungsprozess. Aber mittlerweile hat sich ja nun auch gezeigt, dass ja offenbar, immer wenn wir eine Geschichte gemacht haben, es immer wieder eine politische Diskussion oder Debatten im politischen Raum gab danach.
Das heißt, vielleicht auch eine Motivation, wenn es wirkmächtig ist, wenn sich dann was tut, wenn es eben nicht verpufft, sondern tatsächlich, ihr habt die Verbreitungswege nicht nur des linearen Fernsehens, obwohl das schöne altbackene Thüringen-Journal auch viel geschaut wird, also von den Journalen, die es gibt in Sachsen, Sachsen-Anhalt, das mit den höchsten Einschaltquoten.
Korrekt.
Aber online natürlich auch nicht linear zu finden. Also die Filme, der aktuelle Film Revier der Patenmafia in Mitteldeutschland ist, ne, da könnt ihr da sehen, die Zahlen, wo, ob das, wie viel Klicks da sind und wie das, wie die Verbreitung
ist. Aber ehrlich gesagt haben wir uns dafür bisher nicht wirklich interessiert.
Ist ja nicht so die klickgeilen Dings. Ne?
Das aber machen andere.
Verstehe. Aber die Wirkung, das heißt, wenn dann tatsächlich politisch sich was tut in diesem kleinen Land, das ist ja auch das Schöne, weil es so überschaubar ist, kann man die Wirkung möglicherweise auch spüren, wenn dann im Parlament eine Diskussion ist, wenn in der Öffentlichkeit eine Diskussion ist, kann man sagen, aha, da habe ich meinen Teil dazu beigetragen.
Ja, in der Tat.
Ja. Aber wie gesagt, darum geht's nicht. Ja, es geht einfach in erster Linie, also ich will jetzt nicht unbedingt noch eine namentliche Erwähnung im Innenausschuss oder was weiß ich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber darum geht's einfach nicht. Also unser Ziel ist, du kannst mich korrigieren, ist einfach zu sagen, Leute, irgendwas läuft hier schief, sei es jetzt Mafia, sei es jetzt in der Polizei, sei es jetzt in der Politik und darauf weisen wir hin. Schlicht und ergreifend, mehr nicht. Es geht nicht darum, um irgendwelche Dreckwäsche zu waschen. Darum hinterfragen wir auch immer, warum ist jetzt ein Dokument gekommen oder woher ist das eventuell gekommen. Also was ist sozusagen das Ziel dahinter? Sowas machen wir nicht. Also so, ich sage jetzt mal, ekelhafte Dreckwäsche waschen machen wir nicht.
Obwohl das sicher auch versucht wird, das euch zu benutzen, auch zu sagen, hier, den spiele ich mal was zu, steche mal was durch, damit zum richtigen Zeitpunkt dann das
natürlich
kommt.
Das ist immer so. Also da muss man halt besonders in solchen Großstrukturen wie der Polizei muss man natürlich da wahnsinnig vorsichtig sein, ne? Weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele Interessenlagen. Also sei es jetzt von Berufsvertreterseite, sei es von Personalvertretungsseite, sei es aus der Führungsebene, sei es aus den unteren Rängen. Da gibt es überall Befindlichkeiten, überall gibt es da auch persönliche Verwerfung und Verletzung, aber nicht jede dieser Verwerfung und Verletzung ist auch gleich eine Geschichte, weil sie auch irgendwo ein Stück Normalität sind, genauso wie es in jedem Unternehmen Streit oder Zoffe irgendwie zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern gibt und so ist das in der Polizei auch. Nur bei der Polizei, gerade in Thüringen, wird das halt immer gerne einfach schnell hochgekocht und hochgejatzt und wo man dann aber sagen muss, Leute, das ist jetzt keine Geschichte.
Ja. Abschließend noch, also wer das Buch lesen will, das empfehlenswerte Buch, wie ich finde, wo Axel Hämmerling einen Artikel geschrieben hat, ein paar Seiten, extreme Sicherheit, rechte Netzwerke im Staatsapparat, von Matthias Meissner und Heike Kleffner im Herder Verlag erschienen, lohnt sich wirklich, der aktuelle Film Revier der Patenmafia in Mitteldeutschland, auf der MDR-Seite gehen, mal googeln nach Kenzia Hämmerling, findet man eure Beiträge.
Ja.
Wenn ich jetzt selber, ich bin Polizist, ich bin Arzt, ich bin in irgendeiner Verwaltung, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, wie kann ich euch erreichen? Gibt es eine anonyme Möglichkeit, euch zu erreichen und wie könnt ihr garantieren, wenn jemand tatsächlich euch Informationen geben will? Muss ich vorher sagen, das sage ich dir jetzt unter zwei oder irgendwie so ein Zauberwort, welches Zauberwort muss ich sagen?
Unter drei
damit das,
heißt das.
Unter drei, zwei, drei. Welches Zauberwort muss ich sagen, damit das vertraulich behandelt wird?
da muss man kein Zauberwort sagen, sondern da muss man halt einfach nur sagen, ich möchte das, diese Information vertraulich behandeln. Und in der Regel ist es immer so, was uns auf jeden Fall erreicht, ist Post. Das wird auch komplett vertraulich behandelt. Wir haben jetzt leider noch nicht, das ist immer noch mal in der Überlegung gewesen, sondern auf der Internetseite vielleicht so eine Art verschlüsselten Zugang zu machen, wo Leute uns so Dinge genaue Sachen, aber prinzipiell ist es eigentlich kein Problem, uns über soziale Netzwerke auch mal anzuschreiben. Also ich bin bei Twitter, Axel ist bei Facebook, da mal eine kurze Nachricht irgendwie, das ist unproblematisch, und da irgendwo einen Kontakt herzustellen, kann man dann auch schnell mal auf die Reihe bekommen. Das ist jetzt echt kein Thema.
Das heißt, ihr seid darauf angewiesen, dass die Leute euch vertrauen, sonst geben sie euch keine Informationen mehr, das da kann man relativ sicher sein.
Geschäftsgrundlage.
Also über diese sozialen Netzwerke, möglicherweise auch über MDR-Kontaktaufnahme, Ludwig kennst du ja, Axel Hämmerling, ist das möglich. Oh, die Zeit ist um. Ich hätte gern noch ein Ratespiel mit euch gemacht, aber
aber du weißt, alles, was vor aber kommt, ist
nicht gut. Ich habe es nicht ganz gesehen.
Ich sage ja immer, auch ein großes Filmzitat, alles, was vor dem Wörtchen aber kommt, ist
Scheiße.
Wirklich? Ja. Da müsst ihr mal drauf achten. Das ist wirklich so. Ist alles ganz schön hier, aber.
Axel Hämmerling, wo dich kennst du. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss. Danke.